setzen, die auf unserer Erde herrschen, kann also Eisen in fester Form nicht schwimmen. Das geht unter. Und nun behaupte ich, es schwimmt doch. Eisen schwimmt auch in fester Form. Und ich habe sogar ein Gotteswort dafür. Das möchte ich euch lesen aus 2. Könige 6, die Verse 1 bis 7. Der Text erscheint hier vorne, es ist der neuen evangelistischen Übersetzung. Einst sagten die Prophetenjünger zu Elisa: Der Unterrichtsraum ist zu eng für uns geworden. Könnten wir nicht an den Jordan gehen, damit jeder von uns einen Balken heranschafft und wir dort einen neuen Versammlungsraum bauen können? Geht nur, sagte Elisa. Aber einer der Männer sagte: Tu uns doch den Gefallen und komm mit. Gut, ich komm mit, erwiderte er. So gingen sie miteinander an den Jordan und begannen Bäume zu fällen. Bei der Arbeit rutschte einem das Eisen vom Stiel und fiel ins Wasser. O weh, schrie er und sagte zu Elisa: Mein Herr, die Axt war auch noch geliehen. Der Gottesmann fragte ihn: Wohin ist es denn gefallen? Er zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt sich Elisa ein Stück Holz ab, warf es dort ins Wasser und brachte so das Eisen zum Schwimmen. Hol es dir heraus, sagte er. Der Mann bückte sich und nahm es. Habt ihr die Geschichte schon gekannt? Ne? Noch nie gelesen? Steht in der Bibel. Könnt ihr nachlesen? 2. Könige, Vers, Kapitel 6. Ja, das ist schon eine seltsame Geschichte. Und ich muss sagen, da gibt es noch manche solche seltsamen Geschichten in unserer Bibel. Und da frage ich mich schon, was hat wohl Gottes Geist bewogen, dass diese Geschichte aufgeschrieben worden ist? Nun könnte man ja sagen, naja, es gibt doch bestimmt wichtigere Geschichten als sowas Banales, sowas Alltägliches. Ah, da fällt eine Axt ins Wasser, der Liebezeit und? Klar, sie war geliehen, das ist peinlich, wenn man es nicht zurückgeben kann, aber muss ich denn Gott noch um solche Sachen kümmern? Ich denke, genau das zeigt uns diese kleine Geschichte. Wir haben wirklich einen Gott für alle Fälle. Auch wenn uns manchmal die Fälle davonschwimmen oder wenn manches im Wasser unseres Lebens untergeht. Ja, diese kleine Geschichte ist genauso Gottes heiliges Wort wie der tiefgründige Römerbrief. Steht in der Bibel, diese Geschichte. Und wir haben ein Zeugnis für das wunderbare Eingreifen Gottes in seine Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dann hat er doch auch die Naturgesetze geschaffen, oder? Und wenn er sie geschaffen hat, dann kann er auch eingreifen und kann, wenn er will, Eisen schwimmend machen. Und genau das hat Gott hier getan. Und ein drittes zeigt uns diese kleine Geschichte. Wir haben ein Zeugnis, wie der große und heilige Gott nicht an den kleinen Alltagsnöten und Sorgen der Menschen vorübergeht und sagt, das ist mir einfach zu wenig, was ich hier zu tun habe. Lass das Eisen Eisen sein, es gibt wichtigere Dinge. Nein, Gott kümmert sich um deine und meine Alltagsprobleme. Es geht um Gottes Beistand in den großen und kleinen Schwierigkeiten unseres alltäglichen Lebens. Da beginnt diese Geschichte mit den schlichten Worten: Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa. Eines Tages. Wisst ihr, es gibt manchmal Dinge, Situationen, Probleme, die lässt man anstehen. Kennt ihr das? Da wird nicht drüber geredet. Es wird sich schon irgendwann klären. Man muss es aussitzen. Ja, manchmal gelingt das. Und die Dinge sind wirklich irgendwann geklärt. Aber es gibt auch Dinge, die müssen irgendwann einmal raus. Und so ein Tag ist hier gekommen. Eines Tages, da bringen die Propheten, Schüler ihr Problem auf den Punkt und legen es auf den Tisch. Es gab damals Prophetenschulen. Die gab es in Jericho, die gab es in Gilgal. Und da versammelten sich junge Männer um einen anerkannten Propheten. Und mit diesen Propheten lebten sie zusammen und lernten von ihm. Also das war nicht nur eine Schule, wo man da früh mal hinging und bis Mittag und dann war man wieder zu Hause. Nein, die waren 24 Stunden mit dem Propheten zusammen. Solche Prophetenschulen gab es. Einer der prominentesten Propheten war ja der Elisa. Das war der Vorgänger von Elisa. Aber auch der Elisa war ein gefragter Lehrer. Wir würden vielleicht heute sagen, da sind Studenten, die haben sich im Kurs für Prophetie bei dem Professor Elisa eingeschrieben. Und dann haben sich so viele eingeschrieben, dass der Unterrichtsraum zu eng wurde. Aber lasst uns noch mal ganz kurz zu Elisa blicken. Elisa ist ja dieser ganz große Gottesmann. Sein Name bedeutet Jah, Elia, Jahwe ist Gott. Und als dieser hat er sich für Gottes Sache eingesetzt. Er war einer, der gegen die Religionsvermischung, gegen die Anpassung des Gottesvolkes an die Gepflogenheiten der Welt sich stark gemacht hat. Da hat er sich eingesetzt. Ein wirklicher Gotteskämpfer. 30 Mal wird der Name Elia im Neuen Testament genannt. Gotteskämpfer. Ich denke, wir bräuchten manchmal solche Männer und Frauen, die sich wieder so ganz für Gottes Sache einsetzen. Aber nicht nur solche brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen auch die, die etwas stiller und zurückhaltender sind, wie der Elisa. Sein Name wird nur einmal im Neuen Testament erwähnt. Also er kommt da knapp weg. Aber die Bedeutung seines Namens ist interessant. Sein Name bedeutet, Gott ist Rettung. Fällt euch da noch ein anderer Name ein, der das auch bedeutet, Gott ist Rettung? Da bekommt Josef vom Engel die Anweisung, er soll seine Maria nicht verlassen, wenn der verlobt ist und die plötzlich schwanger war. Er weiß gar nicht, wieso. Und dann bekommt er den Auftrag, du bleibst bei Maria, sie wird einen Sohn bekommen und den nennst du Jesus. Denn er wird sein Volk retten von allen Sünden. Jesus. Sein Name bedeutet Rettung, Retter. Noch viel umfassender als bei Elisa. Man findet hier eine erste Spur zu Jesus. Und liebe Geschwister, ich möchte euch gerne auch das Alte Testament lieb machen, dass ihr das Alte Testament lest immer auf Jesus hin. Ihr entdeckt wirklich Jesus im Alten Testament immer und immer wieder. Jesus sagt selber, die Schrift, damit meint er das Alte Testament, sie ist die von mir zeugt. Also man hat die Spuren Jesu auch im Alten Testament und die gilt es immer wieder zu entdecken. Und auch das ist eine Spur, die zu Jesus führt. So wie Elisa Jünger um sich hatte, Schüler, so hatte sie später auch Jesus. Und auch seine Jünger, die Jesu-Jünger, waren nicht nur so mal ein paar Stunden mit Jesus zusammen. Sie teilten sein Leben und sie lernten von Jesus, mit Jesus zusammen. Dieser Elisa gehört ja nicht zu den großen Schriftpropheten, wie ein Jesaja oder ein Jeremia, ein Daniel. Er wird als Tatprophet bezeichnet. Und was er tat, das kam seinen Mitmenschen zugute. Ach, da gibt es interessante Geschichten. Lest mal so 2. Könige um Kapitel 6 herum, davor und danach. Da findet ihr interessante Geschichten von diesem Elisa. Da war eine Hungersnot in Jericho. Menschen hatten nichts mehr zu essen. Elisa kommt und gibt ihnen zu essen. Oder da ist dieser aussätzige Naaman. Er erfährt Hilfe durch Elisa. Und da gibt es ganz viele solche Geschichten. 18 Mal wird uns berichtet, wie Elisa hilfsbedürftigen, notleidenden Menschen geholfen hat. Er hat ihnen den gnädigen und barmherzigen Gott in ihren Alltag verkündigt und nahegebracht. Das sind diese alten Geschichten von Elisa. Er zeigt also seinen Mitmenschen, wie der große und heilige Gott nicht an den kleinen Nöten der Menschen vorbeigeht. Ich denke, auch hier führt unschwer die Spur zu Jesus. Wie war das denn bei Jesus, wenn er die Menschen vor sich sah, er lehrte sie und dann sah er immer tiefer, er sah in die Herzen der Menschen und er sah, wie viele umtriebig waren, umherirrten wie Schafe ohne Hirten. Er sah sie, die Blinden, die Gehbehinderten. Er sah Menschen in ihren existenziellen und geistlichen Nöten. Und das rief sein Mitleid hervor. Da packte ihn tiefes Mitleid. Das liest man immer wieder bei Jesus. Und da zeigt Jesus ihnen den gnädigen und barmherzigen Gott und sagt, diesen Gott, den braucht ihr. Also wir entdecken immer wieder die Spuren, die zu Jesus führen. Und nun bringen die Prophetenjünger ihr Problem auf den Punkt. Eines Tages sagten die Prophetenschüler: Der Unterrichtsraum, unser Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Also der Hörsaal platzt aus allen Nähten. Könnt ihr euch vorstellen, euer Gemeinschaftshaus wird zu eng? Das wäre toll, ne? Der Platz reicht nicht mehr. Müssen anbauen, werden Pläne gemacht. Ja, so wünschten wir uns das. Ich musste bei dieser Stelle hier, wo es zu eng geworden ist, an viele alte Gemeinschaftshäuser denken. So zu DDR-Zeiten. Ich weiß nicht, was ihr für Gemeinschaftshaus vor dem hattet. Das ist ja irgendwann nach der Wende gebaut worden, ne? Euer Haus. Ja. Ich war in vielen Gemeinschaftshäusern, die waren äußerlich überhaupt nicht so schick wie viele Gemeinschaftshäuser jetzt. Aber wisst ihr, was fast in allen Gemeinschaftshäusern zu beobachten war? Da gab es kaum einen leeren Platz. Die Plätze waren besetzt, die Leute waren da. Und dann auf einmal fing man an zu bauen. Eine schöne Sache. Wie viele neue Gemeinschaftshäuser sind entstanden? Und wisst ihr, wenn ich dann nach 20 Jahren, nach 25 Jahren wieder hingekommen bin, habe ich gedacht, oh, die haben ja schön gebaut, aber wo sind denn die Menschen? Wo sind die Brüder und Schwestern? Und das gibt mir schon zu denken. Ich wünsche, dass jeder Gemeinschaft ein schönes neues Gemeinschaftshaus. Aber mir tut es manchmal leid, das ist noch nicht wirklich Gemeindebau, versteht ihr? Das besagt noch nichts über das geistliche Leben einer Gemeinschaft aus. Da muss noch mehr passieren. Zu eng geworden. Ja, es kann eng werden. Unsere Lebensräume können eng werden. Und der moderne Mensch beansprucht ja seinen Freiraum. Ja, keine Einengung, ja, keine Begrenzung. Gerade die 1960er-Generation, das war ja die Generation, die also alle Schranken und Grenzen niederreißen wollte. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und dann ging man vor gegen Regierung, gegen Gesetze. Also alles, was einschränken wollte, musste niedergerissen werden. Die absolute Freiheit. Ihr Lieben, die gibt es überhaupt nicht. Dann wird man anderweitig wieder unfrei. Man wollte keine Autorität, keine politischen Systeme, keine Weltanschauung mehr anerkennen, weil das alles einengt. Und man braucht ja seinen Freiraum. Wir wissen, dass der Ausbruch aus dem, was uns einengt, nie diese ersehnte Freiheit bringt. Es sei denn, wir finden unsere Anbindung an Jesus Christus. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Aber das geht nur in dieser engen Anbindung an Jesus. Auch hier möchte ich gerne nochmal so einen Brückenschlag zu Jesus machen. Kann es sein, dass auch vielen Christen manchmal diese Forderung Jesu zu steil ist, zu eng wird? Nur Jesus allein, nichts anderes mehr? Wisst ihr, so ein bisschen fromm, ein bisschen religiös, so ein bisschen vom christlichen Glauben, ach, da haben viele nichts dagegen. Das kann man schon tun. Aber dass Jesus mein ganzes Leben beanspruchen will, da sagen viele nein. So weit schreibt die Kreide nun auch wieder nicht. Wo bleibt mein Privatleben? Wo mein eigener Spielraum? Darf ich mal nebenbei so fragen, was ist denn überhaupt unser eigenes? Ich komme doch mal drauf, die Axt war auch nur geliehen. Haben wir überhaupt etwas, wo wir sagen können, das ist meine? Ist am Ende nicht alles, was wir haben, geliehen von Gott? Geld, Arbeit, Familie, Zeit, meine. Nee, sag mal, ihr habt es nur geliehen. Also wenn du in der Nachfolge Jesu lebst, dann gilt, wie Paulus es formuliert hat, unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Diese feste Christusanbindung, hoffentlich wird es uns da nicht zu eng. Es gibt nicht Nachfolge nach Lust und Laune. Wer sich für Jesus entschieden hat, soll es ganz tun oder ganz sein lassen. Und wenn dir nun die Jesusanbindung wirklich zu eng wird, weißt du, was du machen kannst? Aber ich wünsche dir das wirklich nicht. Und tu es auch bitte nicht. Aber du könntest von Jesus weggehen. Da waren ganz viele Jünger mit Jesus zusammen. Und er hat ihnen dann manches gesagt, das konnten sie nicht verkraften. Das war ihnen zu hart. Deine Rede ist uns zu hart, Jesu. Bring bitte etwas, was uns gefällt, was wir gern hören wollen. Da sagt Jesus nein. Nur wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat Anteil an mir. Eine harte Rede. Johannes-Evangelium kann man es nachlesen. Und dann geht Jesus zu seinen 12 Jüngern und sagt, und ihr wollt ihr auch weggehen. Jesus lässt uns die Möglichkeit. Aber er ist, denke ich, traurig über jeden, der von ihm weggeht. Jesus, bei dir ist es mir zu eng. Das mal positiv auch sagen. Es gibt eine bewahrende Enge. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Nahe bei Jesu. O Leben, so schön. Also Johannes greift dieses Wort bleiben ja so oft auf. Wieder wie die Rebe am Weinstock. Nur dann ist Lebensverbindung möglich. Und wir sollten alles tun, damit die Lebensverbindung zu Jesus immer enger wird. Es kann nämlich sein, dass auch für uns einmal Zeiten kommen, da lässt sich Christsein nicht mehr so leicht und locker leben wie zur Zeit. Vielleicht kostet es dann manchmal mehr als nur die Kollekte. Dann brauchen wir dieses feste Bleiben bei Jesus. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir in einer ganz engen Lebensverbindung mit Jesus stehen und bleiben. Ich weiß nicht, wir kommen doch mal zu unseren Prophetenschülern zurück. Sie haben so ihre Köpfe zusammengesteckt und beraten. Und dann an diesem besagten Tag legen sie also den Vorschlag auf den Tisch. Interessanterweise gibt es bei Vers 2, wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Also einen neuen Unterrichtsraum. Viele andere Übersetzungen, Luther ebenfalls, schreibt bei Vers 2, damit wir einen Balken holen und hier einen Ort bauen. Also es gibt die beiden Übersetzungsmöglichkeiten. Einmal wollen sie einen ganz neuen Ort sich suchen, am Jordan, oder sie wollen die Balken anbauen. Ich weiß nicht, wollen wir uns manchmal auch gern woanders niederlassen? Ist uns das, was uns bekannt und vertraut ist, auch nicht mehr ganz so lieb? Ich müsste da dran denken, wie viele Christen auch ihre Gemeinden und Gemeinschaften verlassen. Nicht mehr hier, sondern dort finden wir vielleicht etwas Besseres. Überlege es dir gut, ob du deine Gemeinschaft oder deine Gemeinde verlässt oder doch lieber bleibst. Woanders hin, weg, vielleicht auch weg von Elisa am Ende. Wollen sie alles selber tun? Auch da nochmal so ein Blick zu Jesus hin. Wenn wir von Jesus weggehen, wohin sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Er allein hat Worte des ewigen Lebens. Und wer von Jesus weggeht, der geht immer bergab. Wenn man zum Beispiel an den Jordan wollte, der Jordangraben, 300 Meter unter Null, unter Meeresspiegel, also er lag immer tief und ist so ein Bild für mich. Es ging bergab. Und da wollten sie hin. Wer sich also für ein Weggehen für Jesus entscheidet, wird nie Gleiches wiederfinden, Gleichwertiges wie bei Jesus. Und alles, ich sage es wirklich so, alles, was wir ohne Jesus und weg von Jesus tun, wird zu einem verhängnisvollen Verlustgeschäft. Warum? Weil wirklich an Jesus unser ewiges Heil hängt. Also um dort einen Ort herrichten und da selbst zu wohnen. Meinten Sie, Sie haben so selber dann Ihr Bauholz, Ihre Materialien, was man alles so eben braucht, Ihre Hilfsmittel, ein größeres Haus bauen. Jetzt sind wir unabhängig vielleicht von Elisa. Wir machen es selber. Wie oft kommt uns dieser Gedanke auch bei Gemeindebau? Wir machen alles selber. Und wenn ich so zurückdenke, 30 Jahre als Hauptamtlicher unterwegs, was hat es für Papiere gegeben? Was hat es für Modelle gegeben? Was wir alles machen müssen, damit Gemeinde gebaut wird? Und ich frage mich, was wirklich am Ende geblieben ist. Und wenn ich dann so einen Strich ziehe und so auf das Ergebnis schaue, dann merke ich, dort, wo Gemeinschaften und Gemeinden ganz fest am Wort geblieben sind, wo sie an der Gemeinschaft festgehalten haben, an den Gebeten und am Brotbrechen, die vier Säulen aus Apostelgeschichte 2, dort ist Gemeinde geblieben. Es gibt nicht immer dieses große zahlenmäßige Wachstum, aber ich weiß auch nicht, ob das uns immer so beschieden ist. Deshalb haltet einfach fest an diesen vier markanten Dingen, die Gemeinde ausmachen. Wort Gottes, Gemeinschaft der Heiligen, der Geschwister, Brotbrechen und an den Gebeten. Also Elisa, seine Antwort so, als sie sagten, wir wollen dorthin gehen, geht nur. Als wie, ihr habt es euch doch schon lange im Herzen vorgenommen, geht nur. Und dann kommt doch einer auf die Idee und sagt, ja, es wäre auch ganz gut, wenn du mitgehen würdest. Also einer richtet die Bitte an Elisa, mein Gottes, komm doch mit. Er spricht diese Bitte aus. Und Elisa, und dann heißt es so, und er ging mit ihnen. Auch hier schimmert für mich so ein Stück Jesus durch. Ich denke an die Emmaus-Jünger. Und Jesus ging mit ihnen, begleitete sie ein Stück ihres Weges. Und so hat es Jesus oft gemacht, dass er Menschen begleitet hat, mit ihnen gegangen ist. Wir brauchen Jesus an unserer Seite, gerade in unseren alltäglichen Handierungen und Arbeiten. Jesus ist der, der stärkt, tröstet, der ermutigt, der uns durch sein Wort leitet. Schön, wenn wir wirklich diesen schlichten kindlichen Glauben haben und auch mit Jesus in unseren Alltagsgeschäften und Arbeiten immer wieder im Gespräch sind, ihm das mitteilen, was uns auf dem Herzen liegt. Ich weiß ja nicht, was die Prophetenschüler ihren Professor Elisa an handwerklichen Fähigkeiten zugetraut haben, dass sie ihn unbedingt dabei haben wollten. Aber am Ende wird es deutlich gut, dass er dabei war. Dann kam ja diese Krise, diese Notsituation. Da fiel das Eisen ins Wasser. Beim Bäumefällen, man kann sich das schon so etwas lebhaft vorstellen. Da steht man also dort, will die Bäume fällen, auf einmal saust das Eisen vom Stiel. Da fiel das Eisen ins Wasser. Ich hatte schon angedeutet, wie viele gutsgemeinte Pläne, geniale Ideen, wie viele Bauvorhaben, geistliche Bauvorhaben hat es schon gegeben. Und dann denke ich auch, wie viel ist davon wieder ins Wasser gefallen. Wie oft zerbrechen uns unsere Materialien? Wisst ihr, was wir so fest in Händen halten? Ist uns alles nur von Gott geliehen. Und wir meinten, wir hätten so fest und plötzlich saust davon wie dieses Eisen. Ja, wir haben viele Eisen im Feuer. Wir verlassen uns darauf. Wir haben viele Hilfsmittel. Und am Ende zerbricht auch vieles. Es wird uns vieles aus der Hand genommen. Ist das nicht wirklich zum Schreien? Und der Mann schreit auch. Oh weh! Mann Gottes, das Eisen ist weg. Und es war auch doch geliehen. Nicht mein Eigentum. Ich hatte es angedeutet, unser ganzes Leben ist geliehenes Leben. Leihgabe Gottes. Und was ich geliehen habe, das muss ich irgendwann zurückgeben. Auch mein Leben wird einmal von Gott zurückgefordert. Und wem wird dann gehören, so wurde der reiche Kornbauer gefragt, was du angehäuft hast. Wem gehört denn alles, was du hast? Und du sagst, das ist meine Kraft, meine Familie, meine Fähigkeiten. Nein, Leihgaben Gottes. Und wir sollen damit verantwortlich umgehen. Und Gott wird darüber einmal Rechenschaft fordern von uns. Auch hier, denke ich, berührt der Text wieder unser Leben und Spuren führen zu Jesus. Aber versucht mal, euch so gedanklich an den Jordan zu stellen. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel war, vielleicht schon am Jordan stand. Der Jordan hat eine trübe Brühe. Das ist kein klares Wasser. Und wenn dort was reinfällt, das ist schnell verschwunden. Also da holt einer aus, will einen mächtigen Schlag machen und plötzlich saust das Eisen weg, kluckert im Jordan unter. Einfach weg, untergegangen. Was mag wohl in deinem und meinem Leben, im Leben von vielen Menschen schon alles so versunken sein? Was ist da alles schon untergegangen? Also da sehe ich, wie göttliche Werte und Maßstäbe im Fluss der Toleranz und Beliebigkeit versinken. Da sehe ich, wie eine junge Generation im Schmutz der Medien versinkt. Da sehe ich, wie Menschen gebunden an Alkohol, Drogen in diesem Schlamm der Süchte untergehen. Da sehe ich, wie Menschen an einem Übermaß an Arbeit unter einem enormen Leistungsdruck mehr und mehr versinken. Da sehe ich, wie vielen das Wasser bis zum Hals steht und sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Da sehe ich, wie Eltern traurig und betrübt an ihrem Leben sich die eigenen Kinder mehr und mehr von ihnen entfernen. Da sehe ich aber auch, wie viel gutes geistliches Leben bei vielen Christen in den Fluten von Sorgen untergehen, die mit den glitzernden Wellen des Materialismus davon getrieben wird. Was ist in deinem und meinem Leben alles schon so untergegangen? An Wünschen, an Erwartungen, an Hoffnungen. Und nun bräuchten wir so einen Elisa mit seinem Wunderholz. Das wär's. Man schneidet sich irgendwo ein Stecken ab und dann rein ins Wasser und alles kommt hoch, was wir verloren haben. Wir haben dieses Wunderholz. Wir haben dieses Wunderholz, das Kreuz, an dem Jesus hing. Und da wird nicht nur das Materielle oder unsere Träume und Illusionen wieder hochgeholt. Da holt Jesus uns aus aller Verlorenheit, aus der Tiefe der Sünde heraus und rettet uns. Wir haben Jesus, unseren Retter und Heiland. Wir haben das Wunderholz. Und das Kreuz hat auch Naturgesetze durchbrochen. Nämlich dieses eiserne Gesetz, wer sündigt, muss sterben. Die Sünde ist der Tod ist der Lohn der Sünde. Und dann kommt Jesus und sagt, nein, ich hole euch raus. Ich schaffe es mit meiner Kraft, mit meinem Tod, überwinde ich Schuld und Sünde. Da höre ich so diesen Hilfeschrei des Paulus in Römer 7. Ich unglückseliger Mensch, gibt es niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung erretten kann? Und dann wie so ein Aufatmen, ja, es gibt einen, Jesus. Ich danke Gott durch Jesus Christus, dass es das gibt, dass es einen gibt, der mich herausholt aus all dem Schlamm und Schmutz meines Lebens. Ja, wenn Menschen immer tiefer in den Netz der Lügen, wenn die Sorgen, die Sinnlosigkeit des Lebens, die Hoffnungslosigkeit Menschen nach unten zieht, dann ist Jesus da. Dann gibt es wirklich diesen Retter, diesen Heiland. Keiner muss verloren gehen. Keiner muss wirklich auf dem Grund der Verlorenheit liegen bleiben. Interessant ist ja, was Elisa macht. Ne, er nimmt das Holz und und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Das Holz kommt genau an diese Stelle, wo das Eisen untergegangen ist. Wo kommt denn das Kreuz hin? Wo muss denn Jesus hin? Genau in unsere Verlorenheit. Das Kreuz wird in diese Erde gerammt, die sich so von Gott abgesagt hat. In diese Verlorenheit von Schuld und Sünde. Da setzt Gott das Kreuz ins Holz. Wo Menschen drohen zu versinken in der ewigen Verdammnis, da rammt Gott das Kreuz in diese schuldbeladene und vergängliche Erde. Ja, Gott sei Dank gibt es dieses Holz. Es ist im Grunde nicht das Holz, sondern es ist der, der am Holz für uns hing und alles wieder geordnet hat. Ja, Jesus Christus hat unsere Sünden am Holz getragen. Er ist für uns zur Sünde gemacht, damit unsere verlorenen Eisen wieder schwimmen können, damit wir wieder Auftrieb haben, damit wir wieder nach oben kommen. Und das Wunder geschieht. Das Eisen kommt aus dem Wasser hervor und schwimmt auf dem Jordan. Und nun gibt es am Schluss dieser Geschichte noch eine kleine Nuance, die man bitte nicht überlesen oder Und er sprach, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus, manche Übersetzungen schreiben, da bückte er sich und nahm es. Was wäre denn passiert? Das Eisen kommt hoch, der sieht's, aber der reagiert nicht. Das Eisen wäre weitergeschwommen, an ihm vorbei, er hätte es nicht gehabt. Ist das nicht auch ein Beispiel, wie vielen Menschen hat Jesus, hat Gott die Möglichkeit des Heiles, der Rettung angeboten? Es ist da, es liegt vor ihnen. Aber eins musst du machen, du musst es selber holen. Du musst danach greifen. Du musst das aufnehmen, ergreifen, diesen Glauben, den Jesus dir schenkt. Ansonsten treibt es vorbei bis ins Tote Meer und du hast überhaupt nichts davon. Das, was er uns in seiner Gnade wiedergeben will, das müssen wir dann annehmen, selber ergreifen. Wag es einfach, nimm im Glauben an, was Jesus durch seinen Kreuzestod für dich und mich getan hat, was er uns wiedergebracht hat. Schön, dass am Ende diese Geschichte doch so ein Happy End hat. Zumindest für den Pechvogel. Er hat sein Eisen wieder, er kann das geliehene Eisen wieder zurückgeben, ganz beruhigt sein. Aber es ist noch viel, viel schöner, dass es eben nicht nur um dieses Eisen geht, sondern am Ende wirklich um unsere Verlorenheit. Dass Jesus uns aus dem Todes- und Sündenfliegendes Leben geschenkt hat. Und nun können wir leben als Kinder des Lichts, sind mit hineingenommen in diese lebendige Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt ein altes Lied, da heißt es, im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Nimm sie nur gläubig an. Das ist immer und immer wieder das, was wir im Wort Gottes lesen, was Jesus annehmen. Und darin liegt, liebe Brüder und Schwestern, unser ganzes Heil. Dem Lied heißt es dann, geh Schritt für Schritt und lass ihn sorgen. Er führt auf rechter Bahn. Psalm 139, der Sonntagspsalm und Wochenpsalm. Ja, Gott soll uns zeigen, wenn wir auf verkehrten Wegen sind, liest man dann, und soll uns auf ewigen Weg leiten. Das hat Jesus uns wiedergebracht. Und ich wünsche uns allen miteinander, dass wir das im Glauben festhalten. Die Bibel noch wichtige geistliche Impulse bekommen für unser Leben jetzt und heute. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass es hier nicht nur um irgendwelche alten Geschichten geht, die mal Menschen erlebt haben und die man halt mit aufgeschrieben wird, hat, damit die Bibel noch etwas mehr Seiten hat. Nein, es geht wirklich um unser Leben. Es geht um unser Heil, um unsere Rettung. Und damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht untergehen im ewigen Verderben, deshalb bist du in die Welt gekommen. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben, dass wir das glauben können, dass du für uns Retter und Heiland geworden bist. Und hilf, dass wir wirklich ganz eng auch bei dir bleiben, dass wir uns nicht von dir entfernen und weggehen. Manchmal sind es ja nur so kleine Schritte, die uns wegführen, aber irgendwann wird dann die Distanz immer größer. Bewahre uns vor einem solchen Weggehen von dir. Schenk und erhalte uns ein frohes Bleiben im Glauben. Amen. Wir wollen gemeinsam noch beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir ein Lied? Oh.